Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Axel Petermann. Gastgeberin ist Doris Weber. Guten Tag, Herr Petermann.
Ja, guten Tag, Frau Weber.
Axel Petermann, Sie sind ein Profiler. Was ist das?
Profiler ist die neudeutsche Bezeichnung für Fallanalytiker. Wir werden immer dann gefragt, wenn es um ungeklärte Verbrechen geht, um Mord und Totschlag. Häufig sind es Taten, die schon lange zurückliegen, und die Mordkommission, die lange daran gearbeitet hat, hat nicht so richtig den Dreh gekriegt, die Tat aufzuklären. Das passiert ab und an mal. Normalerweise haben wir eine sehr hohe Aufklärungsquote bei Tötungsdelikten, aber so in 5-8% aller Fälle bleibt die Tat zunächst ungeklärt. Und dann werden wir gefragt, wenn neue Ideen gebraucht werden.
Ich stelle mir das jetzt mal so vor, Herr Petermann. So kenne ich das aus den Krimis. Da geschieht ein Mord, mysteriös, ziemlich gruselig, und die Kripo-Beamten ermitteln Tag und Nacht, rätseln, kombinieren, trinken eine Tasse Kaffee nach der anderen, und dann stehen sie immer noch vor einem Rätsel. War es Mord? Wer ist der Mörder? Und dann kommt der große Profiler. Sie lassen also die Kripo-Beamten berichten, schieben sie zur Seite, machen sie zu Hiwis und zeigen ihnen mit 2, 3 etwas unangenehmen Fragen, was Sie alles übersehen haben. Sind Sie bei Ihren Kollegen beliebt?
Wenn ich so arbeiten würde, mit Sicherheit. Also ich glaube, niemand würde dann beliebt sein. Nein, das kann natürlich nicht der Ansatz sein. Sie müssen wissen, die Mordkommission oder die Kollegen der Mordkommission arbeiten anders. Und ich kann das deshalb gut beurteilen, weil ich ja über viele Jahre selbst in der Mordkommission tätig gewesen bin. Also wir haben dann die Spuren verfolgt. Unter Spuren verstehe ich jetzt Hinweise, Fingerabdrücke, Blut und alles das, was man an einem Tatort finden kann. Das waren so für uns die wichtigen Informationen. Wir sind Zeugenaussagen nachgegangen und häufig konnten wir natürlich auch die Taten klären, weil das Opfer und der Täter sich kannten, wie eine Beziehung herstellen konnten. Diese Fälle, von denen Sie eben sprachen, sind schon ungleich schwieriger, weil häufig nicht herausgefunden werden konnte, ob es eine Vorbeziehung zwischen dem Täter und dem Opfer gab. Und manchmal weiß man auch gar nicht, warum ist das Verbrechen überhaupt geschehen. Und wir fangen dann an, mit den Spuren vom Tatort, ja, zu jonglieren ist der falsche Begriff, aber die zu analysieren. Und unter Spuren verstehe ich jetzt die sichtbaren Entscheidungen des Täters bei dem Verbrechen.
Sie arbeiten seit mehr als 30 Jahren bei der Bremer Kriminalpolizei und Sie haben in 1000 Fällen ermittelt. Jetzt heute leiten Sie die Dienststelle Operative Fallanalyse. Sie lehren Kriminalistik und Sie beraten die ARD-Redaktion Tatort. Darauf kommen wir auch später noch zu sprechen. Und schließlich, Axel Petermann, sind Sie einer der bekanntesten Buchautoren. Sie haben ein Buch geschrieben, Auf der Spur des Bösen, und, das muss man einfach auch mal sagen, Deutschlands bekanntester Profiler oder Fallanalytiker. Woran misst sich dieser Erfolg? Haben Sie so eine hohe Aufklärungsquote?
Ich fange mit dem Buch an, das ist einfacher zu sagen. Also da bin ich selbst überrascht, dass es über 20 Wochen in den Spiegelcharts war und dass es jetzt in der 7. Auflage doch schon weit über 50 an die 60.000 Mal verkauft worden ist. Also da ist der Erfolg schnell ablesbar, natürlich. Bei dem anderen Erfolg, da würde ich eher vorsichtig sein. Vielleicht habe ich einfach nur Glück gehabt, dass die Delikte, die ich bearbeitet habe, dass wir die tatsächlich aufklären konnten. Die Arbeit in der Mordkommission oder als Fallanalytiker, die macht man natürlich nicht alleine, sondern das ist Teamwork, und ich brauche natürlich dann auch die Intention meiner Kollegen, meiner Mitarbeiter und auch von ganz vielen Experten.
Wie arbeiten Sie persönlich? Sie haben sicher eine Methode, wo man sagt, naja, das ist so ein bisschen die Petermann-Methode, und die hat sich ja offensichtlich sehr bewährt.
Als Fallanalytiker möchte ich gar nicht wissen, was meine Kollegen vorher ermittelt haben. Da konzentriere ich mich auf drei Säulen, die da sind. Der Tatort, das Opfer, also die Leiche und die Opferpersönlichkeit. Und da möchte ich alles wissen. Ich möchte wissen, welche Spuren es gibt, wie ist der Täter vorgegangen, wie hat er sich dem Opfer genähert, wie hat er Kontakt aufgenommen, wie hat er Kontrolle versucht beizubehalten, wie hat er getötet, was hat er mit der Leiche nach dem Verbrechen getan. Hat er das Opfer einfach liegen lassen oder versteckt? Mich interessieren dann die Verletzungen sehr. Das bedeutet, dass ich am liebsten bei der Obduktion dabei wäre, dass ich mit den Rechtsmedizinern einen ganz engen Kontakt pflege und mir dann erläutern lasse, wann die Verletzungen entstanden sind, vor, während oder nach dem Tode, wie handlungsfähig das Opfer war. Also ganz viele Kleinigkeiten brauche ich.
Sie gucken ja sogar, in welcher Tropfenform das Blut wohin gespritzt ist.
Richtig, das ist die Rekonstruktion des Verbrechens. Ich möchte gern wissen, in welcher zeitlichen Abfolge sich die Tat ereignet hat. Und das muss ich deshalb wissen, weil ich über die Rekonstruktion auf das Motiv der Tat kommen möchte. Das mag jetzt vielleicht schwierig klingen, aber es ist ganz einfach. Ein Verbrechen geschieht ja nicht so aus heiterem Himmel in der Regel. Der Täter hat irgendetwas vor, vielleicht möchte er einbrechen, möchte ja etwas rauben und er stößt dann auf ein Opfer, das gar keine Anstalten macht, sich berauben zu lassen oder bestehlen zu lassen oder gar töten zu lassen. Es wird natürlich reagieren, das ist ja vollkommen klar. Und so entwickelt sich eine Dynamik oder kann sich eine Dynamik am Tatort entwickeln, die Spuren hinterlässt. Zum Beispiel die von Ihnen eben zitierten Bluttropfen. Und ich muss dann diese Spuren lesen, sie in eine Reihenfolge bringen und jetzt wiederhole ich mich und sagen, aus diesem Motiv wird der Täter zunächst gehandelt haben.
Was ist aber dann anders bei Ihnen? Jetzt würde ein Kriminalkommissar sagen, ja, das machen wir doch auch.
Nee, die machen das eben halt nicht. Und die dürfen jetzt, die von der Kripo dabei sind oder aus der Mordkommission, die vielleicht zuhören, die dürfen auch nicht enttäuscht sein, dass sie es anders machen, weil letztendlich ganz viele persönliche Elemente mit in die Bewertung einfließen. Zum Beispiel Zeugenaussagen oder Aussagen des Beschuldigten. Und diese Aussagen können richtig sein, müssen es aber nicht oder sind teilweise richtig. Aber sie beeinflussen die Meinung über das Verbrechen, über den Ablauf des Geschehens. Und wenn ich, und jetzt sage ich mal die Methode, wenn ich einfach all diese Informationen ausblende und mich nur auf die Fakten, auf die Spuren der Tat am Tatort und an der Leiche konzentriere, dann kann ich viel objektiver das Geschehen bewerten.
Die dritte Säule Ihrer Methode ist ja die Persönlichkeit. Was verraten die Spuren am Tatort über die Psyche der Täter?
Also, ich muss mich mit zwei Persönlichkeiten auseinandersetzen. Für die Bewertung brauche ich auch die Opferpersönlichkeit. Ich möchte wissen, ist dieses Opfer gezielt getötet worden oder aus der Situation heraus? Das hilft mir weiter, etwas zum Grund, zum Anlass des Verbrechens auszusagen. Und zur Persönlichkeit des Täters, da muss ich ganz sauber versuchen herauszufinden, weshalb er diese Tat begangen hat. Wo ist sein Motiv? Das ist nicht immer so einfach, weil wir haben nicht nur ein Motiv, sondern häufig mehrere. Dann sprechen wir vom Motivbündel. Und dann ist wichtig herauszufinden, welches ist dem Täter wichtiger gewesen? Was ist bedeutender für ihn gewesen? Wo hat er mehr Zeit beim Verbrechen mit verbracht?
Sie schauen sich das alles an und nehmen diese Fakten, die Sie selber sehen, auf. Ich habe gelesen, Sie notieren sich alles in einen Steno-Block. Und meine Fantasie ist, dass Sie sich das alles ganz ruhig und ganz still, ganz besonnen, mit großer Distanz betrachten und dann gehen Sie zurück in Ihr Büro und fangen an zu überlegen. Also man könnte von Ihrem Buch her denken, wenn der Petermann anfängt, sich einzuschalten, dann wird es für jeden Mörder sehr, sehr kippelig.
Ja, in den ausgewählten Fällen im Buch, ja sicherlich, die haben ja auch geklappt, aber das ist ja nicht immer so. Nein, aber jetzt wieder ernsthaft, ich bemühe mich schon sehr genau, die Spuren erst einmal festzustellen und mich zu fragen, warum und weshalb gibt es die überhaupt und was bedeuten sie? Und das geht natürlich manchmal nicht so schnell. Aber das sind dann in manchen Fällen dann ja Momente gewesen, die ich so, Geistesblitze klingt jetzt so übertrieben, aber dass dann auf einmal dann die Idee kommt, ach, das könnte ja auch so gewesen sein. Also es sind, ja, das sind Komplexe, die mich sehr interessieren, mit denen ich mich sehr beschäftigen, bei denen ich dann auch gar nicht so gut abschalten kann.
Sie sagen, ach, das könnte auch so gewesen sein. Das heißt, Sie sind in der Lage, einen Fall nochmal ganz neu und von einer ganz anderen Seite aufzurollen. Und dann kommt man plötzlich zu ganz, ganz anderen Ergebnissen.
Ja, das stimmt. Das ist auch der wichtige Ansatz der Fallanalyse oder des Profilings, dass ich Gedanken anderer, Thesen anderer, dass ich die nicht übernehme, sondern dass ich die ja einfach hinterfrage, muss es wirklich so gewesen sein? Das ist nicht immer sehr einfach für die anderen zu verstehen und man macht sich auch nicht immer Freunde damit. Aber letztendlich geht es da ja auch nicht um Freundschaften, sondern es geht dann eben halt darum, wie hat sich das Verbrechen ereignet.
Was würden Sie sagen, wie hoch ist bei Ihnen neben all dem Fachwissen, Erfahrung, Fakten sammeln, wie hoch ist der Anteil der Intuition bei Ihnen?
Also das Bauchgefühl oder die Intuition, die spielt natürlich eine große Rolle, weil ich denke, die wird natürlich bedingt durch das Wissen über die Tat, über das Verbrechen. Und ich sage immer, dass nicht das einzelne Detail von Interesse ist. Natürlich ist das wichtig, aber das alleine kann nicht eine Tat erklären, sondern die Gesamtheit der Spuren, die Gesamtheit der Details, die müssen zueinander passen, die müssen stimmig sein. Und wenn da etwas nicht passt, ja, dann muss man eben halt neu anfangen zu überlegen.
Mehr als 1000 Leichen haben Sie in Ihrem Leben bisher untersuchen müssen. Stumpft man dann ab?
Nein, man wird nicht stumpf. Jeder Mord ist natürlich anders. Jedes Opfer ist anders, ist eine eigene Persönlichkeit. Nein, vielleicht verstehen wir unter Stumpfwerden, dass die Anteilnahme vielleicht zurückgeht. Das klingt jetzt ganz hart, aber ich möchte nicht genau wissen, was das Opfer empfand, als es merkte, dass es sterben wird. Das wäre mir zu viel an Leid, das ich so in meinem ganzen Leben in mich aufgenommen hätte. Ich möchte wissen, was da passiert ist. Ich möchte herausfinden, wer das getan hat. Ich möchte, dass derjenige auch dafür bestraft wird. Ich möchte auch, dass die Angehörigen und das Opfer die Gewissheit bekommen, warum und weshalb das Verbrechen überhaupt geschehen ist.
Eine Frage, die haben Sie sicher schon oft beantwortet. Was war Ihr grauenhaftester Fall?
Da geht es um einen Mord, der doch sehr, sehr perfide ist. Wirklich, ich benutze solche Ausdrücke eigentlich sehr, sehr selten. Aber dieser Mann hat ein Krematorium, ein transportables Krematorium entworfen. Das hat er bauen lassen. Und dann ist er mit einer Frau an die Ostsee gefahren. Da hat er ein Ferienanwesen gemietet, hat die Frau dann umgebracht und anschließend dann in diesem Krematorium verbrannt und hat minutiös beobachtet, was da eigentlich geschieht. Und da muss ich sagen, das war schon sehr heftig, sehr ungewöhnlich, diese Situation. Er hatte einen Transporter, hinten das Krematorium drauf, die Frau neben ihm und mit jedem Kilometer nähert man sich mehr ihrem Tod. Also das ist schon...
Das ist doch abgründig und böse, oder?
Ich würde denken, dass das in diesem Fall zutrifft, böse, ja.
Sie haben ein Buch geschrieben, es heißt Auf der Spur des Bösen. Darin beschreiben Sie einen kaltblütigen Serienmörder, eine verstümmelte Frauenleiche ohne Kopf in einem Plastiksack, eine Leiche im Zug. Da kann man doch leicht zu dem Ergebnis kommen, dass es abgrundböse Menschen gibt. Läuft Ihnen da nicht manchmal selbst ein Schauer über den Rücken?
Sicherlich gibt es den einen oder anderen Menschen, der böse ist. Aber ich habe festgestellt, dass vieles wie ja richtig böse aussieht, aber wenn man sich mit den Umständen der Tat auseinandersetzt oder dann den Täter dann kennt, ihn vernimmt und nach den Gründen und den Motiven fragt, dann sind es doch häufig Menschen, die doch sehr natürlich oder normal sind, die aus Gründen der Gefühle, aus Wut und Hass oder aus Zuneigung töteten. Und das, was so böse aussah, ist häufig auch gar nicht böse gemeint gewesen. Unter böse verstehe ich, wenn jemand die bewusste Entscheidung hat, ob er sich so verhält oder auch nicht. Wenn er weiß, dass er einen Menschen umbringt, dass er ihn quält, dass er was auch immer Schlechtes macht und er könnte sich anders entscheiden. Und er über diese Hürde hinweggeht, dann ist das für mich böse.
Axel Petermann, bekannter Profiler in Deutschland. Eine Frage, lieben Sie Ihren Beruf?
Ja, ich liebe den. Also ich könnte mir gar keinen besseren, keinen kreativeren vorstellen als diesen.
Gut, dann sprechen wir in unserer zweiten Doppelkopfrunde über Walter Krabonke und Fritz Henkel. Beide Männer haben etwas mit Mord an Frauen zu tun. Und beide Namen sind natürlich frei erfunden, so wie alle biografischen Daten in dem Buch von Ihnen, Axel Petermann. Das möchte ich noch am Rande erwähnen. Ganz schön gruselig kann es also werden in unserer nächsten Gesprächsrunde. Und zuvor hören wir noch eine von Ihnen gewählte Musik.
Ja, und für die erste Musikunterbrechung habe ich mir Gordon Lightfoot mit Sundown ausgesucht. Es ist ein ruhiges Lied. Ich mag es sehr gerne, vielleicht auch, weil es so meinem Wesen entspricht.
I can see her lying back in her satin dress, in a room where you do what you don't confess. Sundown, you better take care. If I find you've been creeping round my back, then when I feel like I'm winning, when I'm losing again.
Willkommen in unserer zweiten Doppelkopfrunde mit dem Bremer Sonderermittler Axel Petermann. Ein Profiler, der schon viele aufsehenerregende Fälle auf seine besondere Art gelöst hat. Axel Petermann, sprechen wir jetzt über Walter Krabonke. Wird Ihnen da ganz warm ums Herz?
Wird mir warm ums Herz. Erinnerungen kommen auf jeden Fall hoch. Erinnerungen an das Verbrechen, das sich doch vor vielen, vielen Jahren zugetragen hat und da bin ich noch ein ganz junger Kommissar in der Mordkommission gewesen. Das war eigentlich so mein erster bedeutender Fall, würde ich sagen. Es war kurz nach Neujahr und dann bekam ich einen Anruf. Du musst zum Tatort kommen. Was war passiert? Eine Frau in einem Plastiksack war gefunden worden. Der Torso, besser gesagt, einer Frau. Und es ging natürlich zunächst darum, herauszufinden, wer ist diese Frau überhaupt? Bei der Obduktion bekamen wir dann einen Hinweis, dass sie eine Skoliose, also eine Rückgratverkrümmung, aufwies. Und so war es dann eigentlich gar nicht so schwierig herauszufinden, dass das Opfer Agnes Brendel hieß, dass sie eine Frau, mehr so um die 50 gewesen ist, die doch ein sehr geselliges Leben führte. Und unter gesellig verstehe ich jetzt, dass sie sich gerne in Gaststätten aufhielt und dort trank und wenn etwas ausgegeben wurde, sie auch mit den Männern dann auch mitging. Sie lebte trotzdem in einer Beziehung, aber ihr Freund, ja, der hatte eigentlich nicht so sehr viel Einfluss auf sie. Agnes Brendel war schon ein, zwei Tage verschwunden, wie wir erfahren konnten. Und wir waren natürlich am Recherchieren, wo hat sich diese Frau vor ihrem Tode aufgehalten.
Es kamen also sehr viele Männer in Frage, die Agnes Brendel hätten ermorden können. Agnes Brendel wurde ja aufgefunden, verstümmelt. Der Mörder hat ihr den Kopf, die Arme und die Beine abgeschnitten und sie dann in einen Müllsack gesteckt. Was hat sie eigentlich sehr viel später auf die Idee gebracht, Krabonke, der ja auch schon vorher verhört wurde als einer der vielen Männer, die Agnes Brendel kannten. Krabonke könnte auch in Frage kommen.
Krabonke war zunächst überhaupt kein Tatverdächtiger. Wir wussten, dass er zusammen mit ihr am 27. Dezember getrunken hatte und auch gemeinsam mit ihr einen Imbiss verlassen hatte. Er war überprüft worden, hatte gesagt, klar, ich habe versucht mit der Frau zu schlafen, die wollte nicht. Und dann, ach, so wichtig ist mir das auch nicht gewesen, dann habe ich sie gehen lassen. Die war auch gar nicht bei mir in der Wohnung. Als wir dann 17, 18 Tage lang gearbeitet hatten und keinen weiteren Ansatz hatten, habe ich mir überlegt, man müsste doch eigentlich nochmal mit Krabonke sprechen. Denn vielleicht hat er sie im Nachhinein nochmal getroffen. Und was meine Kollegen mir noch erzählt hatten, dass in seiner Wohnung, die gerade renoviert wurde, dass da auf einem Teppich braune Flecken gewesen waren. Die hatte er als Beize erklärt. Und das war etwas, was ich mir so richtig nicht vorstellen konnte, dass Krabonke, der selbst gerne trank, der Frauen doch gerne, wie ich mittlerweile erfahren hatte, mit zu sich nach Hause nahm, dass der bei Agnes Brendel verzichtet haben sollte. Und deswegen sind ein Kollege und ich dann nochmal zu ihm morgens hingefahren, haben dann ihn gebeten, doch nochmal über diesen Abend zu sprechen. Und verwunderlich war, dass er auch mitkam und dass er über viele Stunden bei uns blieb. Und das ist immer ein Zeichen dafür, oder kann ein Zeichen dafür sein, dass die Menschen, dass die etwas bewegt, dass die etwas zu sagen haben. Und so haben wir uns nach und nach dann genähert, dass Krabonke die Frau getötet hatte und all die Zeugenaussagen, die wir hatten, die Agnes Brendel später gesehen haben wollten, falsch waren und das rechtsmedizinische Gutachten leider auch.
Krabonke hat ja auch dann relativ schnell bei ihren Verhören gestanden, wurde dann auch verurteilt, aber seine Akte hat sie nicht ruhen lassen. Sie besuchten ihn dann auch viele Jahre später. Wollten Sie noch mehr über ihn herausfinden?
Ich wollte die Gründe der Verstümmelung erfahren. Es gibt unterschiedliche Motivationen, einen Menschen zu verstümmeln. Das können sadistische sein, das können pragmatische, klingt jetzt so komisch. Also pragmatische Gründe bedeutet, dass ich nicht weiß, dass der Täter nicht weiß, was er mit dem Opfer machen soll. Er will es ja nicht, dass es bei ihm in der Wohnung oder am Tatort bleibt, denn würde man die Leiche dort finden, dann gäbe es Rückschlüsse auf ihn. Also muss die Leiche verschwunden und leider manchmal dann eben halt werden die Opfer verstümmelt, werden sie mutiliert.
Also keine Bestie haben Sie herausgefunden, sondern aus rein praktischen Gründen hat Krabonke die Leiche verstümmelt, sonst hätte sie nicht in den Sack gepasst.
So kann man das ausdrücken, ja. Also eine Bestie, nein, denke ich, ist er nicht gewesen. Das ist ein Mann, der in seiner Trunkenheit das Falsche getan hat. Ich will da jetzt gar nichts beschönigen. Natürlich kann das nicht angehen, was er getan hat. Aber deswegen ist er keine Bestie für mich. Er ist ein Mensch, der hat einen anderen getötet. Das darf nicht sein. Dafür muss er bestraft werden.
Aber das sind ja genau diese sehr wichtigen Unterschiede, auf die Sie Wert legen, auch in der Bewertung des Täters und in der Bewertung der Tat. Hat er diese Frau verstümmelt aus Lust, aus sexuellen Obsessionen heraus, aus reinem Sadismus? Oder aber war es tatsächlich unglaublich, aber diese einfache Überlegung, mein Gott, wie kriege ich die Frau in den Sack und später aufs Fahrrad?
Richtig.
Das ist ja wichtig, auch in der persönlichen Bewertung des Täters.
Ja, und auch für meinen Umgang mit diesem Täter dann. Ich weiß nicht, ob ich dann zu ihm gegangen wäre, wenn er der sexuelle Sadist ist. Ich glaube es nicht. Und als ich ihn dann das erste Mal besuchte, das war bei ihm zu Hause, und da war er schon 2-3 Jahre draußen, da ist es auch so gewesen, dass er mit offenen Armen, klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber dass er sich scheinbar auch darüber gefreut hat, mich wiederzusehen. Und ich habe mich auch gefragt, warum ist das so? Und habe es mir so erklärt, dass ich ja jemand bin, mit dem er sich über das Verbrechen unterhalten kann. Mit wem kann er sonst groß sprechen und sagen, ich habe da eine Frau umgebracht, ich habe die verstümmelt. Das möchte ja niemand hören. Und sich selbst gegenüber möchte man das ja auch gar nicht zugeben, dass man zu so etwas fähig ist. Und deswegen, denke ich, waren es fruchtbare Gespräche mit ihm.
Sie haben Butterkuchen mitgebracht und Sie haben mit ihm beisammen gesessen, Kaffee getrunken, Kuchen gegessen. Es war eine Art Beziehung zwischen Ihnen und Krabonke entstanden.
Ja, richtig. Die war schon in der Vernehmung vor seinem Geständnis entstanden. Da haben wir auch Butterkuchen gegessen. Das mag Sie jetzt vielleicht überraschen. Warum müssen die bei der Vernehmung Butterkuchen essen oder so weiter? Steht dem ja gar nicht zu. Aber mein Ansatz ist wirklich der, ich will mich ja nicht anbiedern, sondern dass die Täter sich und ihr Motiv verstanden wissen. Und da muss Atmosphäre sein. Ich möchte ja etwas von denen. Die sollen ja mit mir sprechen, die sollen mir etwas erzählen.
Sie halten viel davon, den Täter zu respektieren, ihn ernst zu nehmen, auch wenn seine Taten noch so abscheulich sind.
Ja, ich denke wirklich, dass, wie ich auf die Menschen zugehe, so kommt es auch zurück. Deswegen mag ich diese ruhige Art. Ich muss ihn natürlich zum Sprechen animieren. Er soll sich und sein Motiv verstanden wissen. Und das ist nicht meine Aufgabe, ihm etwas vorzuwerfen. Er weiß, dass ich das nicht akzeptieren kann, was er getan hat, aber dann ist auch gut.
Es gibt ja heute so eine Diskussion, dass gerade bei solchen Gewalttaten mehr Verständnis für die Täter gezeigt und geäußert wird als für die Opfer. Können Sie das verstehen?
Das könnte man mir vielleicht auch vorwerfen, weil ich eben halt nicht so direkt auf die Opfer oder auf die Angehörigen eingehe. Natürlich bin ich sehr betroffen. Natürlich sage ich denen, wie ich die Tat bedauere, wie ich Anteil habe. Aber dann denke ich, muss ich mich auf meine Arbeit konzentrieren. Trauerhilfe, Trauerbegleitung, dafür gibt es andere Stellen. Und ich denke, es ist auch nicht professionell, wenn ich jetzt zu sehr mit den Hinterbliebenen, mit den Angehörigen mich ja verbinde, sage ich mal. Ich meine, dass ich einen klaren Kopf brauche. Und je mehr ich durch Gefühle beeinflusst bin, desto eher, denke ich, kann ich auch Dinge falsch sehen. Kann ich auch vielleicht, was ja immer wieder geschieht, dass Indizien, scheinbare Indizien, die eine Theorie untermauern oder zu belegen scheinen, dass die stärker gewichtet werden als kritische Stimmen. Und das möchte ich eigentlich verhindern.
Axel Petermann, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, dann kommt für mich so ein Bild heraus. Sie sind ein Profiler. Sie wollen ermitteln, Sie wollen ein Ergebnis finden, aber Sie möchten auch verstehen. Selbst wenn ein Urteil gesprochen ist, lässt Sie manches Mal der Fall Jahre oder Jahrzehnte lang nicht ruhen. Es treibt Sie etwas um. So war es ja auch bei Fritz Henkel. Fritz Henkel wurde ja auch lange verdächtigt, im gleichen Ort, in dem er lebte, eine über 70-jährige Frau ermordet zu haben. Er wurde schließlich aus Mangel an Beweisen freigesprochen.
Ja, diese Frau ist ermordet worden in einem Tante-Emma-Laden und Henkel war ihr größter Schuldner. Er wohnte in der Nachbarschaft, er trank gern, wieder jemand, der gerne trinkt. Das ist mir auch beim Schreiben aufgefallen, dass ganz, ganz viele Menschen doch scheinbar alkoholisiert ihre Taten begehen. Aber zurück zu Henkel, er war verdächtigt, weil wir bei dem Opfer Sperma gefunden hatten und damals ist es noch nicht so weit gewesen, dass man eine DNA-Untersuchung durchführen konnte. Es konnte aber die Blutgruppe bestimmt werden. Und das war eine seltene, also mit Untergruppen. Und es gab Untersuchungen von Fasern, die von der Kleidung des Opfers abgenommen worden waren und mit einer Jeanshose von Henkel verglichen worden war. Und da gab es dann die Aussage, die Blutgruppe und die Fasern, die sind identisch. So.
Alles sprach dafür, Henkel ist der Mörder.
Richtig.
Warum wurde er dann nicht verurteilt?
Es gab zur selben Zeit in England einen Mord an einem jungen Mädchen, Dawn Ashworth ist das gewesen. Die war 16 Jahre alt und da war es zum ersten Mal gelungen, einen DNA-Fingerabdruck herzustellen. Und der Täter konnte in einer aufwendigen Rasterfahndung, also mit ganz, ganz vielen Überprüfungen von potenziell Tatverdächtigen, konnte der ermittelt werden. Und darüber, über diesen Fall hatte ich im Spiegel gelesen und habe mir gedacht, das wäre doch etwas, was du hier auch mit dem Fritz Henkel machen könntest. Und so habe ich dann in England diese Spermaspuren des Täters, die wir am Opfer gesichert hatten, untersuchen lassen und natürlich dann auch von Henkel das Blut dazu. Und da kam zurück, Henkel kann das nicht gewesen sein. Es gab da einen wissenschaftlichen Streit, ob denn diese Untersuchung in England denn auch den wissenschaftlichen Standard entsprochen hätte. Und dann war man hier der Meinung, nein. Aber das Gericht hat zum Glück gesagt, nee, also das ist uns zu heiß. Wenn es dieses Gutachten gibt, dann gehen wir davon aus, dass Henkel unschuldig sein dürfte.
Das heißt, nach dem Stand deutscher Kenntnisse, Ermittlungen, hätte man gesagt, Henkel ist schuldig.
Richtig, ohne diese DNA-Untersuchung in England wäre er sicherlich verurteilt worden, ja.
Der Fall ließ Sie wieder nicht ruhen und es dauerte viele Jahre. Als dann die Forschung weiter fortgeschritten war, haben Sie dann doch nochmal die Initiative ergriffen.
Obwohl Fritz Henkel entlassen worden war, habe ich das gar nicht so richtig geglaubt. Für mich war er der Täter, aber ich habe immer wieder nachgefragt, haben wir noch etwas von diesem Spurenmaterial. Damals war es so, dass man ganz, ganz viel Material brauchte. So ein Markstück großer Flecken mit Sperma wurde benötigt. um überhaupt ein Ergebnis zu finden. Und es hieß immer, es sei alles verbraucht worden. Als dann die Nachweismethodik sich verbesserte, habe ich dann nochmal eine Untersuchung dann starten lassen und die stellte definitiv heraus, Henkel ist es wirklich nicht gewesen. Das war natürlich der Super-GAU, jemanden fast 20 Jahre lang zu Unrecht ja verdächtigt zu haben, ihm das Leben schwer gemacht zu haben.
Und das hat Ihnen selbst auch eigentlich das Leben sehr schwer gemacht. Sie sind dann zu ihm gefahren nach 20 Jahren mit einem Geschenkkorb mit Blumen und Wein und Sie haben sich quasi bei Fritz Henkel entschuldigt. Und dann haben Sie ihn gefragt, was Sie ihm vielleicht Gutes tun könnten.
Und ja, und das war so rührend, dass er erstmal mich nicht hochkant rausgeschmissen hat. Das war ja schon klasse, dass er noch mit mir gesprochen hat. Nein, er hatte so eine bescheidene Art dann, dass er sagte, er möchte gerne, dass ich ihm den Balkon bepflanze und seine Frau würde so gerne Blumen mögen und er könne das nicht mehr. Und dann bin ich dann losgefahren, habe dann, ich glaube Geranien waren das, und habe ihm dann den Balkon mit den Geranien bepflanzt.
Warum sind Sie nochmal hin? Was hat Sie persönlich so umgetrieben?
Ja, weil ich ja natürlich diesem Mann Unrecht getan hatte und damit kann ich ja nicht leben. Ich muss ja zumindest dann ihm zeigen, tut mir leid, ich habe mich geirrt.
Jetzt machen wir eine Musikpause. Wir werden noch gleich über Ihre Mitarbeit im Fernsehen als Tatortberater sprechen. Axel Petermann, einer der erfolgreichsten deutschen Profiler, ist hier bei uns im Doppelkopfstudio. Und er hat eine Musik für uns ausgesucht. Was hören wir jetzt?
Von Pink Floyd, Wish You Were Here.
Wir gehen in die dritte Doppelkopfrunde heute am Tisch. Doris Weber mit dem Bremer Profiler zu Deutsch Fallanalytiker. Axel Petermann, ein Mann für alle schwierigen Mordfälle. Axel Petermann, lesen Sie Krimis?
Ja, gerne, aber auch nicht alle. Ich bin schon ganz früh mit dem Lesen von Krimis angefangen. Das waren dann so die klassischen Dorothy Sayers oder Simenon. Gerade so Maigret hat mir immer sehr gut gefallen. Und in den späteren Jahren bin ich dann übergewechselt zu den schwedischen Kommissar Beck zum Beispiel oder eben halt auch Wallander.
Schauen Sie die auch gerne im Fernsehen an?
Ja, doch. Also wenn ich Fernsehen gucke, das ist eigentlich sehr selten, dann schaue ich mir den Tatort an oder eben halt dann am Sonntag im ZDF den 22-Uhr-Krimi, aber dann schon ausgewählte. Sie sind realistisch und das ist etwas, was mir so imponiert. Ich denke, dass die beiden doch sehr gut beraten worden sind, also Sjöwall Wahlhö und Henning Mankell, die doch die Arbeit der Mordkommission sehr authentisch schildern und natürlich auch das gut recherchierte Verbrechen als solches, das Motiv und eben halt auch die Täterpersönlichkeiten.
Sie beraten ja auch die ARD-Redaktion bei der Tatortproduktion. Was machen Sie da?
Ja, ich berate den Bremer Tatort und jetzt seit ein paar Wochen auch den hessischen Tatort.
Da werden jetzt, das muss ich noch ganz schnell sagen, da werden ja jetzt die hessischen Tatorte, da werden drei Tatorte von Ihnen nach Ihrer Buchvorlage verfilmt.
Stimmt, ja, freue ich mich auch riesig drüber. Das sind die Tatorte mit Nina Kunzendorf und Joachim Krohl. Und das war natürlich ganz toll, als ich dann den Anruf bekam vom Regisseur Lars Kraume, der auch die Drehbücher schreibt, dass er diese Fälle auswählt und was ich davon halte. Und da habe ich mich riesig drüber gefreut, weil ich denke, dass manchmal der Tatort manchmal so eine Annäherung an die Praxis ganz gut gebrauchen konnte.
Das war jetzt eine Kritik?
Nein, das war keine Kritik, das war einfach...
Aber eine Annäherung an die Praxis, das heißt, sind die Tatorte manchmal ein wenig zu weit von der Praxis entfernt?
Als ich anfing, den Tatort zu beraten, habe ich eigentlich gedacht, ich müsste so einen Kriminalistikunterricht gestalten. Und ich habe beim ersten Drehbuch habe ich ganz, ganz viel gearbeitet. Bestimmt 14 Tage, so 8 Stunden, um so das, was ich meinte, was man wissen muss als Kriminalist oder als kriminalistischer Autor. Und dann war ich ganz enttäuscht, als dann die korrigierte Version kam, die zweite Version dann kam. Und da war von meinem Hinweisen nur ganz wenig drin. Und es dauerte so ziemlich lange, bis ich dann mitbekam, hey, die wollen ja keinen Kriminalistikunterricht oder keine reale Mordkommissionsarbeit wiedergeben, sondern es sollen Geschichten erzählt werden. Es soll neben einem interessanten Plot, soll es noch weitere Hintergründe daneben halt geben.
Sind es denn gute Geschichten in den Tatorten?
Ich denke, dass wir eigentlich immer gute Geschichten haben oder sehr häufig gute Geschichten haben. Mal eben halt wie im Bremer Tatort gesellschaftspolitische Themen. Und ich bewundere auch immer, wie aufwendig recherchiert wird, wie die Vorarbeit in den Redaktionen dann eben halt läuft, wie doch jede Szene, jedes Detail dann auch besprochen wird. Aber manchmal eben halt nicht so, wie es dann tatsächlich auch in der Praxis ist. Was jetzt so als Kritik klingt, das meine ich eigentlich gar nicht so. Ich wollte einfach auch so ein wenig erreichen, dass so die Arbeit des Kommissars am Tatort, seine Gedanken, seine Überlegungen, dass die vielleicht stärker betont werden.
Haben Sie das erreicht?
Ich denke, mit den Hessen-Tatorten wird es gut klappen.
Welche Tatorte werden im Hessischen Rundfunk verfilmt? Welche Geschichten sind es?
Also es ist der Tote im Zug, das ist so der Arbeitstitel. Und dann geht es noch um einen Serienmörder und ja auch um den Torso-Fall.
Um unseren lieben Walter Krabonke.
Ja, aber der wird natürlich anders heißen und die Geschichten werden natürlich auch anders sein. Also nicht, dass derjenige meint, der das Buch gelesen hat, er wisse denn nun schon ganz genau, was denn alles passiert. Also es ist die Vorlage und ich war überrascht, wie toll Lars Kraume doch dann die Geschichte dann verfremdet hat.
Der erste Tatort von Ihnen wird gerade gedreht in Frankfurt und Sie waren ja kürzlich bei den Dreharbeiten. Wie war das?
Es war beeindruckend. Es geht ja um einen Mord im Zug und dann habe ich den Zug gesucht, als ich dann dort an dem Bahnhof war und habe dann gefragt, wo habt ihr denn euren Zug? Und dann hieß es ja, du musst mal mitkommen und dann wurde ich in eine Halle dann geführt und da hatten doch die Handwerker und die Techniker, die hatten doch tatsächlich dieses Abteil 1:1 nachgebaut. Und das war schon allein faszinierend. Auf der anderen Seite war es auch, als dann Joachim Krohl dann den Kommissar spielte, der ich ja eigentlich mal gewesen war vor einigen Jahren. Das war schon ein ungewöhnliches, ein aufregendes Gefühl, würde ich bald sagen, mich da wieder zu sehen. Und viele Erinnerungen kamen dann wieder hoch, wie denn die Arbeit damals gewesen war und was ich denn so damals so dabei gedacht habe, wie ich diese Spuren versuchte zu lesen.
Haben Sie darüber auch mit Joachim Kroll gesprochen?
Ja, wir haben es dann so gemacht, dass ich dem Team dann so meine Arbeit dann vorgestellt habe, wie würde ich als Ermittler dann eben halt dort vorgehen oder wie bin ich vorgegangen. Und das ist dann natürlich bei aller schauspielerischen Freiheit, sage ich mal, in der Umsetzung dann doch eigentlich auch ziemlich genau übernommen worden.
In letzter Zeit, würde ich sagen, ist ja so ein wenig die Mode auch in den deutschen Tatorten, dass sehr viel auch die persönlichen oder seelischen Gebrechen der Tatortkommissare in den Tatorten eine Rolle spielen. Das ist bei Ihnen in den HR-Tatorten nicht der Fall.
Also zumindest bis jetzt noch nicht, nein. Und ich finde, das ist aber auch in Ordnung so. Wir müssen uns hier überlegen, was soll mit diesem Beitrag, was soll da ausgesagt werden? Es steht mehr das Verbrechen, stehen mehr die Ermittler im Vordergrund oder driftet man ein wenig ab? Und ich bin immer ganz klar dafür, die Ermittler und das Verbrechen, das sollten die zentralen Themen sein. Natürlich brauchen wir ein Umfeld, aber das kann man ja so wie in diesem Beispiel dann eben halt auch reduziert nehmen. Krohl hat ja auch, oder der Kommissar, hat ja nun eben halt auch seine Schwächen. Der scheint ja ganz gern zu schlucken, sag ich mal.
Das ist ja auch bei Joachim Krohl so, dass es gar nicht seinem Typ entsprechen würde, jetzt auch noch selbst im Film sich privat irgendwie zu outen, obwohl sicher einiges aus seinen privaten Befindlichkeiten zu sehen ist.
Ja, er lässt zum Beispiel ja nicht mal in seiner Wohnung filmen. Sein Leben scheint sich ja nur in dem Büro zuzutragen. Er lässt sich nachts dorthin fahren, er wacht morgens auf, er ist verkatert, er ist ungewaschen beim nächsten Mal und ja, er scheint eben halt ein reines Büroleben zu führen.
Aber es entspricht Ihnen doch sehr, dass auch dieser Kommissar Joachim Kroll, ähnlich wie der Kommissar Axel Petermann, sagt, privat ist privat und Arbeit ist Arbeit.
Ja, das sehe ich wirklich so.
Aber trotzdem komme ich Ihnen jetzt vielleicht mal ein wenig näher. Als ich in Ihrem Büro war, habe ich festgestellt, es hat eine auffällig warme Ausstrahlung. Sie hören dort Musik und an Ihren Wänden hängen sehr schöne Bilder, auffallend viele Jugendstilbilder. Das sind jetzt schöne, heile Frauen in fließenden, hübschen Kleidern, verziert mit Blumen und Schleifen. Und ich habe mir so gedacht, ist das so ein wenig eine tröstliche Gegenwelt auch zu den verstümmelten oder vergewaltigten und oft schrecklich zugerichteten Frauen, die Sie an so vielen Tatorten sehen mussten?
Ich bin ganz früh mit dem Sammeln von Jugendstil angefangen. Ich glaube, ich war so 5, 6 Jahre bei der Kripo, als ich in einem Auktionshaus Titel der Jugend sah. Die Jugend ist eine Zeitschrift aus dem vorletzten Jahrhundert in München. Und von ihr hat auch der Jugendstil seinen Namen. Und wie Sie eben halt schon sagen, das sind häufig sehr bunte, sehr schöne, sehr ruhige Bilder, die aber ganz viel für mich ausdrücken, nämlich Lebensfreude, Freiheit, Freiheit in den Gedanken, Freiheit, ja, sich einfach zu befreien. Und das ist etwas, was ich mir denke, das brauche ich in meiner Arbeit auch, dass ich mich aus meiner Arbeit dann eben halt löse, aus dem, was ich dann da so wahrnehme und oder wahrnehmen muss. Und so, denke ich, kann ich in eine schöne Umgebung eintauchen.
Sie sprechen sehr ruhig, leise, mit viel Bedacht. Und wer Ihr Titelfoto auf Ihrem Buch Auf der Spur des Bösen sieht, sagt meist ganz spontan, Mensch, der hat aber traurige Augen. Stimmt das?
Habe ich traurige Augen?
Ja.
Ja, gut. Vielleicht sind es nachdenkliche Augen.
Wie würden Sie sich denn selbst beschreiben?
Ich denke, dass ich nachdenklich bin, zuverlässig, manchmal ein wenig verhuscht.
Das passt doch alles. Das ist doch typisch für so einen kauzigen, liebenswerten Kommissar. Axel Petermann war heute bei uns Gast am Doppelkopftisch. Fallanalytiker bei der Bremer Kriminalpolizei und einer der erfolgreichsten Profiler Deutschlands und kompetenter Tatortberater der ARD. 3 Tatorte werden demnächst von Ihnen im Hessischen Rundfunk ausgestrahlt. Mein Name ist Doris Weber und bevor Axel Petermann uns seine letzte Musikauswahl vorstellt, möchte ich mich bei unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden. Axel Petermann, Sie haben das letzte Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Weber. Ich habe mir zum Schluss ausgesucht von den Animals House of the Rising Sun.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.